25 Pairs of People.
And now in season 22.
Hans Women Group.
Fresh, global, disruptive.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People. Und diese Season 22 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Hans Women Group. Fresh, global, disruptive. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 22 und insgesamt 500. Gast der Börse People Serie ist Hansi Hansmann. Ein Mensch, der mich unglaublich inspiriert und diese Folge, die möchte ich irgendwie auf ein Podest heben.
Fresh Global Disruptive.
Und daher kommt der Fresh Global Disruptive Einspieler, diesmal sehr, sehr früh am Beginn der Folge gleich, weil ich möchte mich nicht nur beim Hansi bedanken, sondern bei auch allen anderen 499 Gästen, die bisher in der Börse People Serie dabei waren. Ich bin euch unglaublich dankbar. Man kriegt ja erst nach und nach mit, wie viel Wissen man erwerben kann durch Zuhören, durch Fragen stellen, durch tolle Informationen bekommen, durch tolle Gespräche. Also für mich ist das das Highlight in der beruflichen Laufbahn und Fresh Global Disruptive, das ist der Claim der Hans Women Group und so fresh und so global und so disruptive finde ich auch viele Gäste.
Fresh Global Disruptive.
Ja, und jetzt geht's weiter mit der Folge 500 der dritten Folge in Season 22 und dem Hansi höchstpersönlich. Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Hansi.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wir sind irgendwie Wegbegleiter, ohne je wirklich ausführlich miteinander geplaudert zu haben. Das machen wir jetzt. Früher haben wir uns sportlich gesehen, du als Radfahrer, ich als Läufer. Und jetzt fange ich mal an mit der Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Leichte Tendenz zum Süßen, würde ich sagen.
Magst du noch überlegen oder nein? Ich gebe da mal die Mannerschnitten darüber. Lieber Hansi, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Vieles von dir ist erzählt. Ich möchte trotzdem schauen, ob wir ein paar neue Facetten, zumindest für meine Bubble, rausziehen können. Und ich bediene mich, so wie bei allen Gästen, den öffentlich verfügbaren Einträgen, die du selbst eingegeben hast, nämlich auf LinkedIn. Und da geht's los natürlich mit der Geschichte Welcome und GlaxoSmithKline GSK. Aber da war davor noch was, hast du mir erzählt.
Ja, da war einiges davor. Mein erster Job nach meinem Studium war in Vorarlberg. Das war zu einer Zeit, ich glaube 1977, als ich mein Studium fertig hatte, habe ich eine Kleinannonce im Kurier aufgegeben, wo ich reingeschrieben habe, junger dynamischer Manager-Typ, Wirtschaftsuniversität, HTL Maschinenbau sucht herausfordernde Stellung und man hält es nicht für möglich. Ich habe damals 220 Briefe von Firmen zugestellt bekommen, die mich interviewen wollten.
So wie es heute Investmentanfragen kriegst, 220 in irgendeinem kurzen Zeitraum, nehme ich an. 220,
sage genau, ich jetzt. In einer ähnlichen Größenordnung. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe nicht einmal alle beantwortet.
Aber es war was dabei,
offenbar. Es war einiges dabei, es waren sogar wirklich attraktive Dinge in Wien dabei. Es war bei IBM, Olivetti, da habe ich auch ein paar Gespräche gehabt. Aber so wirklich gereizt hat mich nichts und ich bin nach Vorarlberg zu einem ganz kleinen Privatunternehmer gegangen, vielleicht 15 Mitarbeiter. Der war ein genialer Erfinder. Man würde heute sagen, das war ein Startup, das waren sozusagen meine ersten Startup-Erfahrungen. Und ich habe dort so als Mädchen für alles mehr oder weniger auch alles gemacht, was halt nicht Entwicklung des Produktes war oder der Produkte waren. Ich habe B2B-Sales gemacht. Ich habe in Deutschland Steuerungen für lederverarbeitende Maschinen gemacht zum Beispiel. Ich habe Telefonwählcomputer verkauft. Ich habe diese Anzeigentafel, die man bei Fremdenverkehrsorten sieht, wenn man reinfährt, wo ein Hotel entweder rot oder grün leuchtet, wo man erkennen kann, ob ein Zimmer frei ist. Das hat der alles entwickelt und ich habe
das erfunden, solche Tafeln.
Genau, und ich habe das verkauft und ich habe tatsächlich 2 Jahre lang viel verkauft. Eine Erfahrung, die ich nie missen möchte, weil das ist eigentlich das, was Business ausmacht, zu verkaufen. Und ich kann das auch nur allen meinen Gründern immer raten oder Leuten, die sagen, wie soll ich meine Karriere angehen? Da sage ich immer, geht es ein bisschen verkaufen und das schadet auf keinen Fall.
Ja, ist auch mein Hauptjob. Ja, genau.
Bin dann aus eher aus privaten Gründen wieder nach Wien zurückgegangen, habe dort einen Job gesucht und ganz zufällig in der Finanz gelandet. Ich habe mich eigentlich für den Job eines Marketing-Managers in einer Shell-Tochterfirma beworben. Mhm. Und nach dem ausführlichen Gespräch hat mir der Geschäftsführer dann gesagt, es täte ihm sehr leid und ist ihm sehr unangenehm. Er hat diesen Job aber schon am Vormittag vergeben und hat das Gespräch mit mir nur gemacht, weil es eben vereinbart war. Aber er hätte so großen Gefallen an mir gefunden, ob ich mir vorstellen könnte, ihrem Finanzmanager, der in 3 oder 4 Monaten in Pension geht, dem nachzufolgen. Und da ich gerade nichts Besseres zu tun hatte, habe ich dieses Angebot angenommen. Und so habe ich eigentlich meine große Stärke entdeckt. Meine große Stärke sind die Zahlen. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich wirklich gut in Zahlen bin. Und wahrscheinlich zusammen mit der Verkaufserfahrung war das eine Kombination, die nicht so schlecht war, würde ich sagen.
Also die Ausbildung, die jeder gern hätte und für dich noch perfekter gepasst hat, weil du die Skills irgendwie in dir drin gehabt hast, hat sich super ergeben in jungen Jahren, ne? Wenn ich das so zusammenfassen
ganz, ganz
kann.
Genau. Ich war dann über fünf Jahre bei dieser Shell-Tochterfirma und habe dann gedacht, da war ich ungefähr 30 oder Anfang 30, es wäre jetzt wahrscheinlich Zeit für den nächsten Karriereschritt. Idealerweise mache ich das dort, wo ich halt viel Geld verdienen kann. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ganz eindeutig die pharmazeutische Industrie. Mhm. Ich habe also ganz bewusst einen Job in der Pharmaindustrie gesucht und bin dann gewechselt in die österreichische Tochterfirma eines britischen Pharmakonzerns. Welcome hieß der.
Mit Doppel-L muss man dazu sagen, ne?
Genau. Dort wieder als Finanzmanager
aber
angefangen.
Aber gleich als CFO bist du dann dort geworden?
Ich bin dort gleich als CFO hingekommen. Das war jetzt keine riesengroße Firma. War ein spannender Job, den ich aber so nach einem halben Jahr oder Jahr mehr oder weniger im Griff hatte. Aber er war extrem gut bezahlt. Ich habe eine Firmenpension, ein Firmenauto gehabt und habe zum damaligen Zeitpunkt gedacht, das mache ich jetzt so ungefähr, bis ich in Pension gehe. Da war ich also so Mitte 30 ungefähr.
Ja, wenn alles passt, warum nicht? Aber wenn man so viele Ideen im Schädel rumschleppt, lieb gemeint, dann passieren halt auch immer wieder Einflussfaktoren.
Also was passiert ist, sind zwei Dinge passiert gleichzeitig. Das eine, der Konzern, also das Head Office aus London, hat angefangen, mir Angebote in anderen Ländern, zuerst in Europa, dann auch außerhalb Europa zu machen. Und ich habe das nicht einmal ansatzweise am Anfang in Betracht gezogen, weil ich wollte nie aus Wien weg. Ich habe mich sehr wohl in Wien gefühlt. Meine Familie, meine Freunde, alles in Wien. Warum sollte ich da jemals weggehen? Gleichzeitig habe ich aber begonnen, mich ein bisschen zu langweilen in meinem Job. Und so nach 1-2 Jahren habe ich einen Deal mit dem Head Office gemacht und gesagt, ja, ich mache einen Job. Und zwar, ich übernehme sozusagen Finanzen für den Dachraum mit Sitz in Hannover, aber ich mache das ausschließlich von Wien aus. Ich werde ganz sicher nicht nach Hannover übersiedeln. Und die haben das akzeptiert und dann bin ich halt so an 3 Montagen in der Woche in der Früh über Frankfurt nach Hannover geflogen und am Freitag wieder zurück. Hatte dort sozusagen mein Parallelleben mit Büro und Firmenauto und Office und in der 4. Woche habe ich den Österreich-Job dazu gemacht. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Das war auch durchaus herausfordernd und spannend, aber ist natürlich auch irgendwie so ans Limit gegangen. Ich bin also sehr viel Zeit im Flieger verbracht, sehr viel am Frankfurter Flughafen und irgendwie habe ich mir gedacht, das werde ich sicher nicht endlos lang machen. Konzern hat mir weiter Angebote gemacht, Angebote in UK, Angebote nach Atlanta zu gehen, zur US-Tochterfirma. Und ich habe nicht wirklich gewollt. Und irgendwann dachte ich schon, die werden halt irgendwann aufhören, mir Angebote zu machen. Also sollte ich vielleicht doch ernsthaft drüber nachdenken. Und habe dann kundgetan, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, nach Spanien zu gehen. Ich war während meines Studiums, habe ich ein Internship in Madrid gemacht. Ich war immer ein großer Spanien-Fan, hatte dort Freunde. Meine damalige Frau war auch einverstanden, das zu tun. Ich habe gesagt, ja, Spanien würde ich nehmen und die haben mir tatsächlich 4 Wochen später Spanien angeboten.
Und es wurden lange Jahre dort,
es waren
wenn ich weiter
viele
schaue,
Jahre ja. dort, ja. 20, obwohl es nur für drei bis vier Jahre vorgesehen war. Man geht ja als sogenannter Expatriate in einem internationalen Konzern für 3 bis 4, 5 Jahre ins Ausland. Von der Theorie her, im ersten Jahr lernt man, bringt man nicht viel. Im zweiten, dritten Jahr fängt man an, tatsächlich viel Wert zu stiften. Und ab dem 4. Jahr geht es wieder bergab. Und das ist so der Zeitpunkt, wo man diesen Expatriate in ein neues Land setzt oder zurück ins Head Office holt, um ihn dort halt weiter zu befördern, beziehungsweise das, was er dazugelernt hat, dann auch weiter zu nutzen. Und nach 3 Jahren, als das bei mir so weit war, als die gemeint haben, ich habe angefangen mit dem Head Office wieder zu diskutieren, was ich als nächstes mache und eigentlich nicht wirklich aus Spanien weg wollte, gab es einen für mich relativ glücklichen Zufall. Mein Konzern wurde weltweit von einem anderen Konzern übernommen. Es war ein unfriendly Takeover. Die Glaxo hat die Welcome übernommen. Da gab es einen circa 2 Monate langen Kampf, um die Aktionäre zu überzeugen und eine kleine Bieterschlacht. Und mein Konzern hat versucht, einen White Knight, wie das heißt, zu finden. Einen jemand anderen, mit dem man mergen kann, um sich dagegen zu wehren. In der Zeit habe ich mir überlegt, was ich machen werde und einen Plan gemacht. Und zum Zeitpunkt des Mergers, der dann halt tatsächlich stattgefunden hat, beziehungsweise wir wurden eben gekauft, habe ich, glaube ich, schon am nächsten Tag, als die neuen Bosse die Europatour gemacht haben und die entsprechenden CEOs der Länder besucht haben, ihnen gesagt, ihr habt in Spanien ein Problem und das Problem ist, dass wir eine große Produktionsstätte haben und Glaxo auch eine hat. Und ihr werdet ganz sicher keine 2 brauchen. Und der hat mich angeschaut und gesagt, ja, genau das ist unser Problem in Spanien. Wir wissen aber nicht, wie wir das schließen sollen, weil da geht es nicht wirklich darum, die Pharmakonzerne hatten ja genügend Geld, genügend Abfertigungen zu zahlen, sondern allein der Umstand, dass eine internationale Firma in Spanien, in einem mediterranen Land, sehr emotional, was Arbeitsplätze betrifft, ein Werk schließt und ein paar hundert Leute auf die Straße setzt, kann ein großes soziales Problem sein, das dann auch tatsächlich nicht nur soziale, sondern wirtschaftliche Kosten als Konsequenz hat. Das haben die ganz genau gewusst. Und der Deal war dann der, dass ich ihnen ausgerechnet habe, wie viel sie das ungefähr kosten würde und wie viel billiger das denn wäre, wenn sie mir dieses Werk überschreiben würden. Es hat dann 6 Monate gedauert zum Verhandeln. Das war mein erster schöner, großer, guter Deal, den ich verhandelt habe. Und ich habe dann ein großes State-of-the-Art-Pharma-Werk in der Nähe vom Madrider Flughafen mit knapp 400 Mitarbeitern für nicht 1 Euro, sondern 1 Pesete, war das damals in den 90er Jahren, für 1 Pesete übernommen.
Also noch billiger als 1 Euro, kann man sagen. Genau, dieser berühmte. Genau.
Ja, ich habe aber auch 400 Mitarbeiter übernommen, was in Spanien nicht ganz so einfach ist, weil viele von den 400 wollten eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Die wollen sich eher abfertigen lassen. Abfertigungen sind enorm hoch in Spanien. Also da gab es schon ordentliche Probleme. Das war meine erste große eigene unternehmerische Erfahrung. Ich habe dann halt gleich mit einer Firma begonnen, die 400 Mitarbeiter hatte.
Muss ich ein paar Zwischenfragen stellen jetzt mal? Ich wollte deinen Flow jetzt nicht unterbrechen, aber als gut bezahlter Manager, das unterstelle ich mal, in den 90ern zunächst einmal, wie gut hast du geschlafen mit diesem Signed Deal, dass du dann plötzlich diese Verantwortung übernommen hast? Natürlich Riesenchance, aber doch eine andere Hebelwirkung auch, was dein eigenes Income betrifft.
Ich war als Manager in der Company extrem erfolgreich, auch im internationalen Vergleich, wo die Länder untereinander verglichen werden. Und ich war sehr selbstbewusst, nicht wissend, welch enormen Unterschied es ausmacht, CEO eines Landes, eines internationalen Konzerns zu sein, mit an die 1000 Mitarbeiter im Vergleich zu einem Unternehmer, der sich sozusagen um alles selber kümmern muss. Der Unterschied war gigantisch. Ich habe innerhalb von wenigen Wochen die durchaus bittere Erfahrung gemacht, dass all das, was ich gedacht habe, ich habe im kleinen Finger und das ist überhaupt kein Problem, das aufzubauen, dass das doch ganz schön ordentlich harte Arbeit ist, die ich halt dann angegangen habe und gemacht habe.
Wie schnell ist es gelungen, mit dem Personal dort zu connecten?
Naja, die kannten mich natürlich von vorher, also mit dem Personal war ich schon connected, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man sozusagen großzügige Gehälter bezahlt, Geld nie ein Problem darstellt, als wenn man anfängt, mit den Ressourcen wirklich haushalten zu müssen, wenn man die Produkte nicht vom Head Office kriegt, sondern die eigenen Produkte auf die Beine stellen muss. Wir haben sehr viel produziert, nicht nur für die uns kaufende Firma, sondern auch für weitere pharmazeutische Firmen. Da sind wir sehr schnell gewachsen. Ich habe übrigens auch damals gelernt, und das hat später dann damit zu tun, dass ich gerne in Startups investiert habe, in einer Produktion zu schnell zu wachsen, kann dich killen. Du musst das Wachstum finanzieren, du musst Rohmaterialien einkaufen, du musst Maschinen einkaufen. Also alles, was über 10% Wachstum ist, ist eigentlich schon fast nicht möglich. Wir sind teilweise 20-30% gewachsen, weil im Verkaufen waren wir gut. Und es hat uns mehrfach nahezu gekillt, dieses Wachstum, weil wir das natürlich immer finanzieren mussten.
Na klar.
Das habe ich dann später, da werden wir sicher später noch drauf zu sprechen kommen, aber ich habe dann sehr schnell, wie ich mein erstes SaaS-Unternehmen gesehen habe, beziehungsweise das erste Startup, das Software verkauft hat, online und über Apps gesehen habe, du kannst 10%, 100%, 1000%, 5000% im Monat wachsen und das kostet dich praktisch nicht mehr. Das hat bei mir so richtig Klick gemacht, welchen Unterschied das ausmacht.
Ich bin jetzt natürlich urneugierig, weil ich habe es nicht parat. Diese Geschichte ist, glaube ich, in meiner Erinnerung gut ausgegangen, aber dein persönliches Fazit, was wurde dann aus dieser jetzt skizzierten Geschichte, wo du übernommen hast?
Na, die ist gut ausgegangen, weil diese Geschichte hat mir letztendlich das Startkapital für meine späteren Beteiligungen und auch Startup-Beteiligungen beschert. Ich habe die Firma zum Großteil im Jahr 2003 verkauft, bis auf die Fabrik. Wir haben einige Tochterfirmen gegründet, die wir sehr gut verkauft haben. Fabrik, da hatte ich dann Partner drinnen. Ich hätte die Fabrik auch verkauft, die wollten das nicht. Das waren Spanier. Die wollten sozusagen weiterhin Fabriksbesitzer sein oder wie auch immer man das nennen soll. Und ich war dann noch 3 Jahre dabei und habe dann meine Anteile an die Partner verkauft und war 2006, 2007 so weit, dass ich gesagt habe, ich kann wieder nach Österreich zurückgehen oder in Spanien bleiben. Das war eine sehr knappe Entscheidung. Ich habe mich dann entschieden, nach Österreich zurückzugehen, obwohl ich nach dem Verkauf dieser Firmen in Spanien etliche Firmenbeteiligungen dort gemacht habe und aufgebaut
habe. Wir müssen noch über Fußball sprechen, dann in dieser Spanien-Ära, ganz kurz, unbedingt, bitte.
Ja, über Fußball können wir schon sprechen. Ich glaube, das war 2004, nach meinem Verkauf, in den größten Madrider Disco- und Restaurantbereich investiert. Ich habe in Argentinien ein Konzept gesehen, das hieß Locos por el Fútbol, das heißt auf Deutsch verrückt nach Fußball, wo in riesengroßen Restaurants 100, 200 Bildschirme an den Wänden und wo auch immer gestanden waren. Kleine Bildschirme, mittlere, große Leinwände. Und man ganz egal, wo man gesessen ist und gegessen hat, gleichzeitig das Spiel sehen konnte und mit ein paar tausend Watt beschallt worden ist. Das hat sich dort in Argentinien und Uruguay so bewährt, dass die Leute teilweise lieber in diese Restaurants gegangen sind, um ein Live-Match zu sehen, als in das Stadion selber. Die haben sozusagen Eintritt bezahlt, um dort reinzugehen und haben dort noch Geld dafür ausgegeben, dass sie essen und trinken konnten. Es war unglaublich, was das für eine Cashmaschine war. Und die Betreiber dieses Konzepts wollten dann international skalieren, sind gar nicht unlogisch zuerst nach Spanien gekommen und haben also sich einen regionalen, lokalen Partner gesucht, der dann interessanterweise ich als Österreicher war. Ich war halt für sowas offen. Und wir wollten eigentlich so 10 oder 15 große Lokale in Spanien öffnen, in jeder großen Stadt, haben in Madrid begonnen. Zum Glück habe ich ein bisschen gebremst und habe gesagt, schauen wir mal, wie das erste funktioniert. Ein Riesending, sehr zentrumsnahe, in einem alten, denkmalgeschützten Bahnhof, der umgebaut worden ist, ein 1200 Quadratmeter Lokal mit einer riesen Terrasse davor. Es hat sich niemals gerechnet, weil, großes Learning, man kann die Eigenheiten eines Landes nicht eins zu eins auf ein anderes übertragen. Da habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um da drauf zu kommen. Die Fußballverrücktheit in Argentinien ist ganz einfach noch unendlich viel höher als in Spanien. Was bedeutet, dass die Argentinier, wenn sie unter Woche irgendwo essen gehen wollen, am liebsten in ein Restaurant gehen, das irgendwas mit Fußball zu tun hat, wo irgendwelche alten Matches gezeigt werden, wo Fußballikonen, Bilder dort stehen. Also es muss Fußball sein. Den Spaniern war das komplett wurscht. Die wollten halt die Live-Partie dort sehen. Bei Live-Partien hätten wir 5-mal so viele Leute ins Restaurant reingebracht. Aber die gibt's halt nur 1, 2, 3-mal in der Woche. Und die restliche Zeit war unser Lokal mehr oder weniger na, sagen wir mal, nicht gut besucht, bis leer. Und das zweite war, in Spanien sind sowohl Mann wie auch Frau Fußball begeistert. Das heißt, die sind dort immer als Paar hingegangen. Ja.
Ich sehe die ganzen Damen in diesen, wenn du dich umdrehst, da hinten ist ein Argentinien-Shirt in den Nationalflaggen, weil ich Argentinien auch liebe immer.
Was bedeutet das? Wenn das Match zu Ende war, dann sind die dort sitzen geblieben und haben weiter Spaß gehabt, haben getanzt, haben was getrunken und haben sozusagen Geld ausgegeben. In Madrid gehen 95% Männer zum Match und 5 Minuten vor dem Schlusspfiff haben die Rechnung verlangt und sind dann mit dem Schlusspfiff quasi alle weggegangen und ein Lokal für 1000 Leute war komplett leer. Und man musste es um 10 am Abend zur besten spanischen Essenszeit versuchen, wieder mit einem anderen Konzept neu zu füllen.
Also Spanien nicht so loco wie Argentinien und loco, da erinnert mich jetzt ja ganz aktuell auch an den Javier Milei mit El Loco, ne, der Verrückte.
Genau.
Ja. Du hast noch mal was sagen wollen?
Ja, wir haben dann ein neues Konzept versucht, weil das Lokal hat sich auch geeignet für eine Disco. Ich habe dann neue Leute dazu gebracht und wir haben Donnerstag, Freitag, Samstagabend dort das umgebaut in eine Disco. Ich hatte meine eigene Hip-Hop-Disco.
Cool.
War spannend. Habe mich mit der Madrider Night Mafia angelegt, hat auch eine Zeit.
Das war weniger spannend.
Das war auch spannend.
Warst Hip-Hopper du selber auch einmal? Hast du das was recorded bei der Gelegenheit?
Nein, habe ich nicht. Ich habe das mühsam ab und zu in meine eigene Disco geschafft, weil in Madrid oder beziehungsweise überhaupt in Spanien spüren Discos so ungefähr um 2 Uhr oder 2.30 Uhr auf. Und vorher ist kein Mensch dort, also zu der Zeit habe ich dann meistens schon geschlafen.
Und hat dir die Musik überhaupt gefallen oder war es nur konzeptmäßig notwendig?
Ja, das war schon ganz lustig.
War schon leibend, ja. Bist du deppert.
Und dann haben wir es geschafft, es in ein sehr gut florierendes Eventlokal umzubauen, Anfang 2008. Und wir haben, glaube ich, endlich den Fokus gefunden und dachten, ab jetzt geht's nur mehr bergauf und wird extrem profitabel. Tatsächlich ist durch die Lehman-Krise so in der zweiten Hälfte 2008 das Ding komplett abgestürzt und ich musste es dann leider mit sehr großen Verlusten zusperren.
Rückwirkend doch ein wichtiges Learning. Lehman hat uns alle erwischt in der Zeit am Kapitalmarkt, glaube ich, auch maximal brutal. Das war das Schlimmste, was wir gesehen haben, weil es einfach Jahre gedauert hat, jetzt im Wissen der Ist-Zeit, bis es wieder eine vernünftige Erholung gegeben hat.
Genau.
Hast dich rasch erholen können und ich finde, als zentrales Unternehmen bei dir, und das weiß man natürlich auch, die Hans Women Group mittlerweile, März 2010 steht auf LinkedIn als Gründung. Sprech mal über deine Business Angel Startup-Aktivitäten. Wie ist das losgegangen, mit welchen Unternehmern und wann hast du deine ersten eigenen Vehikel gegründet?
Nachdem ich beschlossen habe, 2007 doch nach Wien zurückzugehen, das ging nicht von einem Tag auf den anderen. Das war ein Prozess, der hat 4 Jahre gedauert, weil ich ja Beteiligungen auf der einen Seite in Spanien hatte, die ich entweder verkaufen musste oder zusperren musste oder mich von ihnen halt trennen. Und auf der anderen Seite in Wien keinen Menschen kannte nach knapp 20 Jahren, die ich nicht da war. Und ich habe dann 2010 eher zufällig noch in Madrid in ein Startup investiert. Das war Busuu, die Language Learning App, mit einem österreichischen und einem liechtensteinischen Gründer allerdings. Und das war in einer Zeit, wo ich in Madrid noch Zeit hatte, weil ich die meisten Beteiligungen schon verkauft habe. Und ein paar Monate lang bin ich, glaube ich, jede Woche 1, 2, 3 Tage bei Busuu gewesen, weil mich das fasziniert hat und habe sozusagen Startup von der Pike aufgelernt. Und nach 2, 3 Monaten wusste ich, das ist das, was ich den Rest meines Lebens machen werde wollen. Alles das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gelernt habe als Unternehmer, als CEO von internationalen Firmen, als kleiner Angestellter, als Verkäufer, als Finanzer, kann ich da, indem ich Startup unterstütze, gut verwenden. Und bin nach Wien gekommen und habe versucht, eine Startup-Szene zu finden. Ende 2010. Die gab es ganz klein, ich habe sie gefunden. Ich habe sie aufgepäppelt, wenn man so will.
Nenn ein paar Namen. Wer war damals die Leute, die man gefunden hat?
Ja, die Leute waren auf der einen Seite, die später das Pioneers Festival betrieben haben. Das war der Andreas Chas und der Jürgen Furian. Die habe ich bei meinem allerersten kleinen Wien-Event entdeckt und habe sie sofort unterstützt und habe auch geholfen, das Pioneers aufzuziehen. Habe aber bei diesem kleinen Event auch die 4Runtastics getroffen. Die haben nämlich zufällig gerade irgendein neues Feature ihrer ein Jahr zuvor gegründeten App gepitcht und die haben mich total fasziniert. Der Florian auf der Bühne, wie er gepitcht hat und die drei anderen Gründer in der ersten Reihe ihn supportet. Sobald das zu Ende war, sind sie alle vier raus, weil sie den Zug nach Linz erreichen wollten und ich bin ihnen nachgelaufen und habe mich vorgestellt.
Du hast ein Fahrrad gehabt, oder? Ja, damals, nein, wann ist das losgegangen bei dir?
Die Liebe zum Fahrradfahren, die ist circa 20 Jahre, ich glaube 2000, 2001, aber Fahrradfahren ist nie Transportmittel gewesen, immer nur Sportgerät. Ich bin nirgends mit dem Fahrrad hingefahren, um dort wo zu arbeiten. Ja,
genau. Nein, das war nur nachlaufen jetzt den Oberösterreichern Florian Gschwandner und Co. Und ja, du hast eh schon begonnen, Runtastic zu zeichnen. Das ist das, womit man dich vielleicht initial dann in der breiten Medienöffentlichkeit, vielleicht ist die GSK-Geschichte schon zu lange her, höchstwahrscheinlich.
Ja, ne? Tatsächlich ist es aber so, dass ich nicht gleich investieren konnte. Ich habe sie dann zum Mittagessen eingeladen und am Ende gesagt, ich würde gerne investieren. Sie haben aber gemeint, sie brauchen kein Geld. Trotzdem habe ich den Florian und den Alfred Luger regelmäßig getroffen. Vor allem der Florian, jedes Mal, wenn er nach Wien gekommen ist, sind wir auf einen Kaffee gegangen. Und ich habe ihn gementort und beraten, so als wäre ich investiert. So habe ich mehr oder weniger alles erfahren, was dort passiert. Und nach eineinhalb Jahren, also eineinhalb Jahre später, das war Mitte 2012, hat er mir erzählt, dass sie ein bisschen Geld haben wollen, die Fiorantastic, und dass sie jetzt mit jemandem verhandeln, der einsteigen möchte mit einem deutschen Medienkonzern. Und der hat mir das erzählt, was die anbieten. Und ich habe gesagt, das ist ein grausliches Angebot. Also das würde ich niemals annehmen, aber es ist so grauslich, so mehr oder weniger kann ich das auch machen. Und ich habe dann dieses Angebot, ein sehr ähnliches, ihnen gelegt. Ich habe ihnen relativ viel Geld gegeben. Sie haben nie Geld gebraucht für die Firma, muss man dazu sagen. Muss man sich mir vorstellen, Runtastic hat niemals Geld gerest. Die haben sich immer selber erhalten.
Super.
Und hatte dann einen 13%igen Anteil an Runtastic. Und das war halt ein tolles Investment, weil die vier sind ein gnadenlos gutes Team. Mhm. Sind sie auch heute noch, gehen ja heute noch als Team. Und damals hat es nur ein Jahr gedauert, dass wir 50% an Springer verkauft haben. Und zwei weitere Jahre später haben wir die gesamte Firma zusammen mit Springer an Adidas verkauft, um diese berühmten 220 Millionen Euro.
Fair enough, ganz großer Respekt und schön. Zwei Aspekte. Zum einen, dass Runtastic immer wieder recurring Umsätze geschafft hat als einer der ersten App-Betreiber und natürlich auch, dass die vier sich immer noch so gut verstehen, weil das ist absolut nicht üblich bei solchen intensiven Manager-Teams. Ne? Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist.
Ganz genau, es ist so, dass grundsätzlich muss ich sagen, meine Investments in den ersten 4, 5 Jahren, da waren einige extrem gute Investments dabei, wahrscheinlich war da gewisser Nachholbedarf, sehr viele unternehmerisch denkende junge Leute, die sich im Markt bewegt haben, schwer an Geld gekommen sind, wo das Business Angel Wesen oder Venture Capital überhaupt in Österreich noch sehr wenig ausgeprägt war. Und ich habe sehr wenig Konkurrenz gehabt. Ich meine, Speedinvest hat gerade begonnen, mit denen habe ich ab und zu getroffen. Wir haben auch Co-Investments gemacht.
Die sind
gemacht.
Jetzt da meine Nachbarn, die Speedinvest. Ich habe sie noch nicht besucht, ja, die sind im Bahnhof drin.
Ich war genau. Schon ein paar Mal bei ihnen ja, da, ja.
Genau.
Später habe ich auch mehr sogenannte Founder-Gashes gesehen. Mhm. Die Hauptgründe, warum ein Startup, das an sich gut ist und das gute Chancen am Markt hätte, nicht funktioniert, liegen fast immer in den Gründern, sind halt meistens junge Leute, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklungszeit sind und Startup bauen und in einem Startup arbeiten, 24/7, da entwickelt man sich schneller. Das heißt aber auch, man entwickelt sich schneller auseinander oder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und das führt halt immer wieder mal zu Founder Clash. Und sehr oft ist es so, wenn einer der Founder ausscheidet und hinschmeißt, dass die Firma dran kaputt geht. Mhm.
Du hast, ich habe es erwähnt, die Hans Women Group, die heutige im Jahr 2010 laut LinkedIn gegründet. Warum damals das Vehikel und wann wurde es von der Hans Men Group zur Hans Women Group?
Also ich habe sie ja nicht gegründet, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass ich meine Startup-Gründer als ich zwei Startups hatte, habe ich die zusammengebracht. Und immer wenn ein neues dazugekommen ist, habe ich regelmäßig dafür gesorgt, dass sich die Gründer untereinander austauschen, weil die an sehr ähnlichen Problemen gekiefelt haben und man muss ja das Rad nicht dauernd neu erfinden.
Also immer wieder die Skaleneffekte, auch was die HR betrifft in Wahrheit und ja, diese ganzen Human-Effekte, und da kommt der CFO auch durch.
Wahrscheinlich ist ein bisschen Markenzeichen von mir auch, dieses Zusammenbringen von Leuten.
Super.
Und sehr viele Investments, die ich bekomme, die wollen zu uns, weil sie unbedingt Teil dieser Gruppe werden wollen, weil sie wissen, das erhöht auch ihre Erfolgschance. Und die ersten zwei oder drei, die ich zusammengebracht habe, schon 2010, glaube Busu und Durchblicker und René Sim hießen sie damals, die haben gesagt, ja, wir sollten uns einen Namen ergeben. Und einer hat gesagt, du heißt Hansmann, nennen wir uns doch Hansmann. Und so haben wir halt die Domain Hansmann Group. Mhm. Eben gecheckt für uns und haben uns ab diesem Moment so genannt. Und seit ungefähr 2020 habe ich ein bisschen den Fokus geändert und ich versuche gezielt mehr in diverse Teams mit Männern und Frauen im Gründerteam zu investieren. Und als dann ein paar weitere Frauen dazugekommen sind, hat irgendwann einmal eine zu mir gesagt, ich weiß warum wir uns Hansmann Group nennen, aber irgendwie als Frau fühlt sich das ein bisschen blöd an. Und dann haben wir gesagt, dann nennen wir uns doch Hans Women Group, wobei das WO von Women in Klammer ist sozusagen Women und Men.
Für die Url geht's nicht, aber für einen Firmennamen.
Genau, für einen Firmennamen geht's, für die Url geht's nicht, richtig. Und seit 2020 heißen wir Hans Women Group.
Du heißt aber weiter Hansi Hansmann,
ja,
oder?
Ja, genau, ich habe meinen Namen nicht geändert.
Entschuldigung, ich muss okay, na sowieso. Ja. Aber es kommt gut, finde ich. Also Respekt zu diesem Schritt.
Ja, vertreten auch ganz bestimmte Werte in der Gruppe. Ich versuche nur in Startups zu investieren. Ich bin kein Impact-Investor in dem Sinn, aber ich versuche in Startups zu investieren, die halt die Welt nicht schlechter machen. Wir versuchen unter unseren Gründern gewisse Werte hochzuhalten. Handschlagqualität ist eine ganz wichtige.
Haben wir wieder Hansi Handschlag irgendwie, ne? Wenn man das auch so irgendwie. Genau. Ich liebe ja, wie du mit deinem Namen spielst. Das mache ich auch immer mit CD und so weiter in verschiedensten Facetten. Ja, die Zahl deiner Investments, hast du die überhaupt noch im natürlich, fast eine freche Frage, aber du hast so viel gemacht, kann man ungefähr für die Hörerinnen und Hörer ein Size einreihen, wie viele Investments du gemacht hast, wie viele Transaktionen ungefähr?
Also ich habe in Spanien noch ungefähr 15 bis 17 Investments gemacht, Beteiligungen, Firmen entweder selber gegründet oder mich daran beteiligt und seit 2010 insgesamt in etwa 90 Startups investiert, also zusammen sind so rund 105 bis 110 Firmenbeteiligungen, sicher mit ungefähr 700 bis 800 Transaktionen. Jede Firma hat mehrfach Kapitalerhöhungen. Einkaufen, verkaufen, kauft Companies dazu, mergt sich so 7 bis 8 richtig, richtig große Transaktionen gibt es bei jeder Firma, wo ich dabei war. Also ich würde sagen knapp unter 1000 Transaktionen, vielleicht sind es auch schon mehr, ganz genau kann ich das nicht sagen, wie viele das waren. Im Moment hat die Hans Women Group etwas über 50 aktive Startups. Da sind einige, da sind noch viele Junge dabei, die erst in den letzten 2-3 Jahren dazugekommen sind. Einige Mature Companies, die man kennt, wie Tractive, wie Journey, wie Storebox, wie Anyline, wie Hello Again, das gerade groß gefeiert hat, die 10 Millionen ARR-Umsatz. Also da ist alles vertreten. Die kommen nach wie vor regelmäßig zusammen.
Kurz ins Wort gefallen, erklär ARR kurz bitte für die Hörerinnen.
Annual Recurring Revenue.
Das Schönste, was es gibt in Wahrheit.
Das ist das Schönste, was es gibt. Das macht also für die Hörer zur Erklärung einen großen Unterschied, ob du in einem Jahr zum Beispiel im E-Commerce tätig bist und für 10 Millionen Euro Waren verkaufst, dann ist es sehr, sehr schwer, im nächsten Jahr eine große Steigerung zu machen, weil die 10 Millionen, die muss man ja noch einmal verkaufen und dann noch 1, 2, 3 oder 4 Millionen mehr, damit man eine Steigerung hat. Ein Recurring Revenue heißt, dass du Kunden hast, die sozusagen auf Dauer deine Kunden sind. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Zeitschriftenabo. Der schließt halt für mehrere Jahre ein Abo ab. Das heißt, die 10 Millionen im heurigen Jahr sind nächstes Jahr schon einmal die Grundlage des Umsatzes und alles, was man dazu an Kunden gewinnt, macht das größer. Das bedeutet, dass die Steigerungsraten viel größer sein können. Du Du steigst nicht um 5 oder 10 oder 20, sondern um 50 oder 100%, wenn es halbwegs läuft.
Und diese wiederkehrenden Recurring-Umsätze sind auch die schönsten Börse-Stories natürlich, weil das lieben die Leute natürlich, ganz wie du sagst, dass nicht immer alles wieder bei Null beginnt. Wenn ich jetzt auf dein LinkedIn-Profil schaue, dann sieht man die Hans Women Group einfach super repräsentiert. Da sieht man drei Damen und einen Hansi am Hauptbild und dich so quasi eher als Eventmanager irgendwie mit dunkler Brille. Und dann steht Johann Hansi Hansmann, Serial Entrepreneur and Business Angel und dann in fetten Versalien, currently not investing. Warum schreibst du das so stark hin?
Ja, da steht seit ungefähr
mit Rufzeichen auch noch.
Da steht seit ungefähr 5 Jahren dort. Ich habe angefangen, es hat begonnen, dass ich über LinkedIn zum Teil 20, 30, 40 Projekte und Zuschriften pro Woche bekommen habe. Und das brauche ich nicht. Wir investieren nach wie vor. Wir suchen uns das gut aus. Wir haben genügend Dealflow über unsere Founder, die Exits gemacht haben oder über eine anderen Kontakte. Das ist sozusagen eine Notabwehr, die da drinnen steht. Tatsächlich investieren wir. Wenn ich das aufmachen würde, dann würden wieder unendlich viele Zuschriften aus der ganzen Welt kommen und das muss nicht unbedingt sein.
Genau. LinkedIn ist doch ein Riesending geworden, aber du nutzt das gerne, glaube ich, oder?
Ich nutze LinkedIn und meine Mitarbeiter nutzen LinkedIn. Wir haben auch ein Firmenprofil von der Hans Women Group in LinkedIn. Natürlich nutzen wir das. Wir versuchen in erster Linie unseren Startups, unseren Portfoliofirmen, wo wir investiert sind, mit unserer eigenen Reichweite mehr Sichtbarkeit zu geben.
Also wenn wir jetzt die ganzen Beteiligungen, so viele spannende Unternehmer durchgehen würden, ich glaube, das wäre ganz, ganz sicher der längste Podcast, den ich je gemacht habe. Ich möchte aber aus dem Vorgespräch noch ein paar Dinge reinziehen, die ich so auch nicht so wusste, die ich zum Teil selber auch hatte. Zum Beispiel, dass dich die Pandemie gesundheitlich doch ein bisschen erwischt hat und aus einem Supersportler nur noch einen Hobbysportler gemacht hat, wenn ich es jetzt zusammenfassen darf.
Also Supersportler ist vielleicht übertrieben. Ich bin in meinem Alter, für mein Alter sehr fit gewesen. Ich bin definitiv so 8.000 bis 10.000 Kilometer mit dem Rad gefahren im Jahr und 1.000, 2.000 Kilometer gelaufen. Habe gefühlt unendlich viel Energie gehabt, auch um ganz, ganz lange Arbeitstage durchzuhalten. Wobei ich das nie als Arbeit empfunden habe, wenn ich von 8 in der Früh bis um 8 durchgehend Meetings hatte und dann anschließend noch auf ein Dinner-Event gegangen bin. Also es hat mir immer Spaß gemacht. Leider habe ich durch Covid, entweder durch Covid oder durch die Impfung, meine Ärzte meinen eher durch die Impfung, Long-Covid oder wie man es jetzt nennt, Post-Covid bekommen und leide seit 3,5 Jahren an den Folgen, was bedeutet, dass ich weniger Energie habe und vor allem nicht mehr, bei weitem nicht mehr so viel Sport wie vorher machen kann. Ich fahre jetzt halt jetzt mit dem E-Bike, das ist auch okay, da kommt man auch ein bisschen in der Gegend rum, es ist halt in meinen Augen halt so weniger sportlich und es fehlt mir, weil mir der Ausgleich fehlt, den mir der Sport immer gegeben hat, für meine doch ja geistige Tätigkeit mit den Startups, der körperliche Ausgleich, den habe ich dadurch nicht mehr. Das ist unangenehm.
Hast du bei deinen vielen Kilometern am Rad gearbeitet auch, weil es gar nicht anders geht, dass da die Ideen gekommen sind, geschärft worden sind und so weiter?
Das kann ich sehr gut beantworten, diese Frage. Das ist eine spannende Antwort. Beim Mountainbiken nicht. Beim
Mountainbiken auch,
kann man nicht denken. Ja. Da musst du dich so konzentrieren, wo du fährst, dass, wenn man da zu viel an was anderes denkt, dann hat das meistens nicht so angenehme Folgen. Beim Rennradfahren, zum Beispiel auf der Donauinsel, geht das wunderbar. Wenn man so seine Kilometer abspult, oder auch beim Laufen, wenn man so vor sich hin läuft.
Genau.
Und nicht auf den Verkehr,
Tempo geht kein Arbeiten mehr.
Auf den Verkehr achten muss, dann kommen einem super gute Ideen. Da sind wir eben, bin ich im Kopf mehrere Companies eine nach der anderen durchgegangen beim Radfahren oder beim Laufen, beim Rennradfahren aber nur.
Und E-Bike, da nimmt man zumindest die frische Luft mit, die auch noch immer ein Asset ist, die man, glaube ich, braucht, oder?
Die frische Luft und mit dem E-Mountainbike kommt man halt natürlich auch in schöne Waldgegenden und das ist ja der Teil, der auch cool ist vom Biken.
Und dann darf ich noch was erwähnen, du hast eine 5-jährige Tochter, auch, glaube ich, eine ganz wesentliche Facette, die was mit einem macht natürlich. Ne?
Ja, ich habe eine 5-jährige Tochter, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe auch vor 3 Jahren noch einmal geheiratet. Und wahrscheinlich ist es meine Tochter oder ganz sicher sogar meine Tochter, die mich auch dazu bewogen hat, ein bisschen mehr noch über das Leben in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nachzudenken. Daher auch, es hat mit dem damit zu tun, dass wir auch jetzt in diverse Teams investieren. Das heißt, ich tue was dafür, dass die Stellung der Frau in der Gesellschaft gestärkt wird. Und ich tue auch ein bisschen was dafür, damit mit dem Ziel, dass meine Tochter in, sagen wir mal, 30, 35 Jahren das Leben noch ähnlich genießen kann, wie ich das tue. Zum Beispiel die Natur noch ähnlich ist. Ganz so wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, aber da möchte ich was dafür tun, dass sie alles tun kann, was sie machen möchte, ohne dass ihr Geschlecht sie daran hindert. Und in der Hinsicht unterstütze ich ein paar Aktivitäten, von denen ich glaube, dass sie dazu beitragen.
Das ist so ein wunderschönes Schlusswort, lieber Hansi, dass ich das einfach so stehen lasse und sage, großen, großen Dank, dass du mich besucht hast. Eine der längsten Folgen in dieser Börse-People-Reihe, aber wir hätten noch Stunden weiterreden können. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite und ein großes Danke an dich natürlich.
Vielen Dank, Christian, und danke an die Zuhörer.
Danke, ciao. Ja, großen Dank, Hansi Hansmann, für die Ehre, mit dir die Nummer 500 der Börse-People-Reihe aufnehmen zu dürfen. Das ist ein paar Wochen her. Heute zur Nummer 500 wird es ausgestrahlt. Einen großen Dank auch an alle 499 weiteren Gäste natürlich. Es war mir jeweils ein Volksfest. Seit 2022 wird jeden Montag, Mittwoch und Freitag die Börse People Reihe gesendet. Danke auch an alle Presenter, an alle Season Presenter, an alle Sponsoren. Mir macht es einfach Spaß und ich glaube, man hört das auch, das Feedback ist gut und auch dafür möchte ich Danke sagen und ich freue mich auf weitere Folgen. Tschüss und Baba. Fresh Global Disruptive.